Guten Morgen zusammen. Nach dem letzten Auftritt von Jonathan hier vorne habe ich ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, mich auch mal zu unterstützen? Und dann sagte Jonathan, klar, geht in Ordnung. Und so freue ich mich, heute mit ihm zusammen die Hinführung zur Predigt gestalten zu können. Die heutige Überschrift über die Predigt lautet, komm mit ins Paradies. Eine Einladung, gedanklich mit ins Paradies zu kommen. Jonathan, kennst du dich im Paradies aus? Was weißt du darüber?
Das ist, wie sagt man das? Da sind Adam und Eva waren da.
Okay, ja.
Die haben aber, dann kam der Satan und hat, also als Schlange, und hat gesagt, ja, iss von dem Baum, dann wirst du so wie Gott sein.
Aha.
Natürlich hat dann Eva auf den Satan gehört.
Jetzt bist du weg, nochmal.
Auf den Satan gehört und hat gesagt, hat den dann gegessen.
Dann haben die gegessen, ja.
Und dann kam wurde der Himmel ganz schwarz und dann kam Gewitter.
Da mussten sie raus aus dem Paradies.
Ja, dann kam ein Engel vor als Beschützer und seitdem ist das Paradies gesperrt.
Okay, das ist ja schon gut, was du da alles so weißt. Und weißt du auch, was für Frucht die gegessen haben?
Ja, vom verbotenen Baum.
Vom verbotenen Baum. Viele sagen an der Stelle, ach, das war ein Apfel. Stimmt nicht, steht gar nicht in der Bibel. Super, Jonathan, ich bin richtig stolz auf dich, was du so spontan weißt. Gestern hat er nämlich nur gesagt bekommen, ich werde übers Paradies predigen. Echt cool.
Nein, die haben mir tatsächlich nichts gesagt.
Ja, cool. Ja, ist doch erfreulich, dass auch so ein junger Nachwuchs mit so starkem Interesse in unserer Gemeinde zu finden ist. Und damit es für dich jetzt weitergeht, verabschieden wir dich in der Kinderstunde und ich übernehme den Teil jetzt hier. Ne?
Okay.
Okay, danke schön.
Ciao.
Ja, darum soll es heute gehen. Ich möchte euch gedanklich mitnehmen ins Paradies. Da passieren nämlich hochdramatische Dinge. Und kommt, wir hören einfach mal rein, damit wir den Sachverhalt anhand des Bibelwortes kennenlernen. Und ich lese dazu aus 1. Mose 3 die Verse 1 bis 19. Der Mensch zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widerspricht die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum und deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich Frucht genommen, verteidigte sie sich. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinen und ihren Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Und zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dorn und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Die Bibelleser wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jonathan hat das gerade, ich hoffe für euch auch akustisch verständlich, schon gesagt. Gott wirft die beiden raus aus dem Paradies und den Eingang lässt er bewachen. Und wir Menschen leben seitdem jenseits von Eden. Eine uralte Geschichte und doch eine hochaktuelle Geschichte. Die sogenannte Sündenfallgeschichte, obwohl das Wort Sünde hier nirgends auftaucht. Sie ist nicht einfach eine alte Geschichte, die irgendwann mal passiert ist und dann war es das, sondern sie geschieht jeden Tag, Tag für Tag, immer wieder neu. Sie wiederholt sich bei mir, bei euch und bei allen Menschen. Das ist unsere Geschichte und unsere und Gottes Geschichte. Da werden immer wieder viele Fragen gestellt. Woher kommt die Schlange? Wieso konnte sie sprechen? Hat Gott Böses geschaffen? Und sollen wir uns Gott echt so vorstellen, dass er in der Abendkühle spazieren geht? Und so weiter. Und ich habe oft den Verdacht, die ganze Fragerei ist ein toller Trick, die alte Geschichte auf Distanz zu halten, sie nicht zu dicht an uns ranzulassen. Da kann man toll darüber diskutieren und sich dann zufrieden, gemütlich wieder zurücklehnen. Alles ist gut. Ich will heute Morgen das mal umgekehrt machen. Wir stellen nicht unsere Fragen an den Text, sondern wir stellen uns den Fragen aus dem Text. Die ersten beiden Fragen, die hier vorkommen, die will ich aufgreifen. Zuerst eine teuflische Frage. Es ist die erste Frage der gesamten Bibel, die Frage des Versuchers. Sollte Gott gesagt haben, wirklich? Doch nicht echt, oder? Sollte euch Gott etwas vorenthalten wollen? Vielleicht gönnt er euch ja nicht so seine Fülle. Vielleicht meint er es ja gar nicht wirklich gut mit euch. Vielleicht verpasst ihr ja was bei ihm. Vielleicht geht das Leben ja ganz woanders ab. Sollte Gott gesagt haben? Merken wir, da werden Vorbehalte geweckt. Da wird Zweifel gestreut. Da wird Misstrauen gesät. Und Misstrauen ist die Wurzel der Sünde. Misstrauen gegen Gott führt letztlich zur Trennung von Gott. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Nein, das hat Gott gar nicht gesagt, sondern das glatte Gegenteil hat er gesagt. Ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem einen Baum in der Mitte. Und ganz raffiniert verfälscht die Schlange hier Gottes Wort. Gott wird zwar zitiert, aber er wird falsch zitiert und ins Gegenteil verkehrt. Ihr Lieben, wo immer Gottes Wort verfälscht wird, läuft was gewaltig schief. Wo immer Gottes Wort ins Lächerliche gezogen wird, wer glaubt denn sowas, so eine alte Geschichte? Wo immer Gottes Wort für unwahr erklärt wird, auch von schlauen Theologen, wo immer Gottes Wort verfälscht wird, da führt das zur Trennung von Gott. Sollte Gott gesagt haben, Reichtum ist Sünde? Nein, er hat gesagt, du sollst nicht stehlen. Sollte Gott gesagt haben, ihr müsst jeden Sonntag in die Kirche rennen? Nein, er hat gesagt, du sollst den Feiertag heiligen. Sollte Gott gesagt haben, Sex ist verboten? Nein, er hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und so wird Gottes Wort verfälscht, immer mit dem Ziel, dass es gleich ganz über Bord geworfen wird. Wer will sich schließlich von solchen knausigen Verboten das Leben vermiesen lassen? Sollte Gott gesagt haben, nein, komm, greif doch zu. Die Frau widerspricht der Schlange ja auch gleich. Nein, wir essen von allen Bäumen im Garten, nur der Baum in der Mitte, von dem sollen wir nicht essen und seine Früchte sollen wir nicht berühren. Und damit hat die Schlange schon gewonnen. Denn das mit den Nicht-Berühren hat Gott gar nicht gesagt. Das ist eine menschliche Ergänzung. Aber Misstrauen ist gesät und Misstrauen ist da. Gottes gutes Gebot wird verfälscht und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und übrigens, dieses kurze Gespräch wiederholt sich heute tagtäglich, zum Beispiel in den sozialen Medien. Da läuft ganz vieles nach genau diesem Schema. Eine Wahrheit wird genannt, aber verfälscht. Alternative Fakten. Und gerne auch mit einer Frage verpackt. Keine klare Aussage, aber man kann ja wohl doch noch mal fragen dürfen. Und dann antworten andere, versuchen zu antworten, rücken manches zurecht und gehen dabei nur zu oft der Verfälschung auf den Leim. Wer mag, kann das mal gerne untersuchen. Genau die gleiche Struktur wie am Anfang der Bibel. Eine teuflische Methode, die leider nur zu gut bis heute funktioniert und die uns als Gesellschaft spaltet, uns gegeneinander aufbringt, uns voneinander trennt. Beziehungen gehen kaputt, und zwar in jeder Richtung. Adam und Eva verstecken sich am Ende vor Gott. Sie schämen sich voreinander und sie stehen nicht mehr zu sich selbst. Die Frau war das, die Schlange war das. Und das ist das Ziel des Versuchers, dass erstens Menschen sich von Gott trennen, dass zweitens die Beziehung zwischen den Menschen Schaden nimmt und dass drittens sie sich selbst fremd werden. Und das alles schafft die Schlange mit der teuflischen Frage, sollte Gott gesagt haben? Die zweite Frage, eine göttliche Frage. Es ist die zweite Frage der gesamten Bibel. Wo bist du? Das ist eine göttliche Frage, und zwar die Frage des Suchers. Gott schlägt nicht erzürnt zu und vernichtet sein aufsässiges Geschöpf. Gott macht nicht kurzen Prozess und wirft die beiden sofort ohne Erklärung raus. Gott wendet sich nicht enttäuscht ab und lässt uns Menschen halt alleine, sondern Er macht sich auf die Suche. Er sucht seine Menschen, sucht das Gespräch mit den beiden, sucht den Kontakt zu uns. Es ist so, die Abwendung von Gott und sein Gebot hat Folgen. Gott kann da nicht einfach drüber wegsehen, nicht eben mal fünfe gerade sein lassen, so zu sagen, naja, war ja nicht so wichtig, habe ich nicht so gemeint. Aber zuerst macht er sich auf die Suche. Adam, also Mensch, Adam, wo bist du? Dann redet er mit den beiden, gibt ihnen eine Chance, ihre Schuld zu bekennen, aber sie schieben sie ab. Und bis heute ein sehr beliebter Umgang mit Schuld. Schuld sind immer die anderen, die Gesellschaft, die Umstände, die Eltern, die Gene, die Corona-Krise, der Krieg. Gott deckt die Schuld auf und er macht klar, sie hat Folgen. Wenn ihr denkt, ihr wüsstet selbst, was gut für euch ist, was oder was nicht, dann lebt auch damit. Wenn ihr meint, ich wollte euch das Leben vorenthalten, dann schaut, wo ihr das Leben woanders findet. Und wenn ihr glaubt, ihr bräuchtet meine Gebote nicht, dann erlebt, wohin das führt. Gott lässt den Menschen ihre Freiheit. Wir sind keine programmierten Maschinen. Die Freiheit, uns gegen ihn zu entscheiden. Die Freiheit, seine Gebote, also seine Lebenshilfen, in den Wind zu schlagen. Die Freiheit, von der verbotenen Frucht zu essen. Er lässt uns die Freiheit, und zwar mit allen Konsequenzen. Auch wenn diese Freiheit wegführt von ihm und damit ganz anders als gedacht in einer tiefen Unfreiheit, und zwar in der Sklaverei der Sünde, in der Gefangenschaft unter den Tod. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott lässt uns die Freiheit. Auch wenn ihm dabei das Herz blutet. Er lässt uns gehen. Aber, und das ist die gute Nachricht, er macht sich sofort auf die Suche. Wo bist du? Gott sucht den gefallenen Menschen, weil der Mensch Gottes große Sehnsucht ist. Wir sind Gottes große Sehnsucht. Du bist Gottes Sehnsucht. Und er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns und er macht sich auf die Suche bis heute. Und diese Suche Gottes nach uns Menschen zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn er das Elend seines Volkes sieht und kommt, um es aus Ägypten zu befreien. Wenn er durch die Propheten immer und immer wieder um die Liebe seiner Leute wirbt. Wenn er in Jesus Mensch wird, uns Menschen aufsucht, um uns heimzusuchen. So groß ist seine Sehnsucht. Jesus sagte mal selbst, der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Wir sind verloren und Jesus ist der Sucher. Wir Menschen sind seine Sehnsucht, seine Leidenschaft, auf Lateinisch seine Passion. Die führt ihn unter unsere Schuld, die führt ihn ans Kreuz, die führt ihn in den Tod. Und damit genau dorthin, wo wir Menschen ohne ihn in der Trennung von ihm gelandet sind. Genau da kommt er hin und macht neue Gemeinschaft möglich. Und viele Ausleger haben übrigens gesagt, dass da am Kreuz die alte Verheißung wahr wird, der Nachkomme der Frau zertritt der Schlange den Kopf. Aber der Versucher hat ein für alle Mal verloren, doch beißt er ihn in die Ferse, nämlich Jesus stirbt. 3 Tage später allerdings zeigt sich, wer stärker ist. Er ist stärker. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Der Fluch gilt nicht mehr auf ihn. Jesus lebt, auch heute noch. Das Kreuz ist leer. Wir feiern den Auferstandenen und das leere Kreuz bezeugt die Vergebungsmöglichkeit. In Jesus wirbt Gott um unser Vertrauen, um unseren Glauben und fragt: Mensch, wo bist du? Die teuflische Frage, sollte Gott gesagt haben, ist die Frage des Versuchers, der Misstrauen sät. Die göttliche Frage, wo bist du, ist die Frage des Suchers, der um unser Vertrauen wirbt. Und jetzt geht es nach diesen beiden Fragen eigentlich nur um unsere Antwort. Drittens eine menschliche Antwort. Wie antworten wir? Willst du weiter von Gott dich verstecken und Gott misstrauen, obwohl er es gut mit dir meint? Willst du weiterhin in der Angst, du könntest zu kurz kommen, wenn du dich auf Gott verlässt, leben? Willst du weiterhin befürchten, du würdest was vom Leben verpassen, wenn du dich an Gottes Geboten orientierst? Oder willst du dich von ihm finden lassen und es wagen, Gott zu vertrauen? Willst du ihm dein Leben mit allem, was in diesem Leben kaputt sein mag, anvertrauen? Willst du darauf vertrauen, dass er es gut mit dir meint, dass er dir das Leben schenkt, Leben in seiner ganzen Fülle, Leben in der Freiheit der Kinder Gottes, Leben voller Leben, vor und nach dem Tod? Lauter Fragen, obwohl eigentlich doch keine Frage, oder? Im Namen Gottes lade ich dich ein. Antworte: Jesus, hier bin ich. Er ist nie weiter entfernt wie ein Gebet. Ich lade dich ein, lass dich finden. Und ich lade dich ein, komm mit ins Paradies. An dieser Stelle würde ich jetzt gerne einen Arm setzen. Es bedeutet ja, ja, so sei es. Aber es gibt heute einen Nachspann. Ein Nachspann speziell für Männer. Ihr Frauen dürft auch zuhören. Ein Nachspann zur geistlicher Verantwortung. Und 4 Impulse möchte ich aus unserem Text nennen. Der erste Impuls taucht vor unserem Text auf, und zwar in 1. Mose 2, ab Vers 15. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Und dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott gab Adam die Anweisung. Da war die Eva noch gar nicht geschaffen. Und es war keine Bitte, Empfehlung oder Wenn- und Kann-Bestimmung, so nach dem Motto: Wenn es geht, dann lass es besser. Nein, es war ein eindeutiges Gebot und es war seine Verantwortung, das richtig weiterzusagen. Geistliche Verantwortung. Der zweite Impuls aus 1. Mose 3. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Es gibt Zeiten zu schweigen und Zeiten zu reden. Geistliche Verantwortung. Adam, der war in unmittelbarer Nähe. Er hätte geistliche Verantwortung übernehmen müssen und sagen: Halt, stopp! Aber er schwieg, aß und das Unheil nahm seinen Lauf. Und viele Männer schweigen auch heute noch und übernehmen keine geistliche Verantwortung. So hat sich das Gott nicht gedacht. Der dritte Impuls. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Und ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Gott rief nach Adam, wo bist du? Geistliche Verantwortung. Er rief nicht nach Adam und Eva: Kuckuck, hallo, wo seid ihr denn? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen? Gott stellt Adam zur Rede. Geistliche Verantwortung. Und der vierte Impuls. Adam versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum und deswegen habe ich davon gegessen. Keine Reue und Bitte um Vergebung, sondern stattdessen Rechtfertigungsversuche und Ausreden, die Frau und indirekte Vorwürfe an Gott, die du mir gegeben hast. Immer sind die anderen schuld. Auch das gehört zur geistlicher Verantwortung. Schuld eingestehen und um Vergebung zu bitten. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir als Männer die geistliche Verantwortung neu erkennen und ihr nachkommen. Und jetzt gibt es das Amen. Amen. Wir